Ja, vielen Dank, Annette, für deine persönlichen Worte. Kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Ich freue mich, dass ich heute nochmal bei Ihnen, bei euch hier sein darf. Ruben Schulze aus Bochum klang schon an. Und ich freue mich super für euch, dass ihr so ein tolles Nachfolge-Ehepaar für Merle gefunden habt. Ich musste gerade daran denken, die Mona Kallauch, oder jetzt, wie heißt sie jetzt? Liebelt, ne? Die kommt nämlich aus unserer Gemeinde in Bochum. Und ich weiß noch, als sie vor 6 oder 7 Jahren sagte, Ruben, ich werde jetzt bald weggehen zum Theologie studieren. Da haben wir ganz schön geschluchzt, weil die hat eine ganz tolle Arbeit. Die war Diakonin oder Arbeitsbereichsleiterin für junge Erwachsene. Die hat sich um die jungen Erwachsenen in der Gemeinde gekümmert und auch um musikalische Gestaltung, Weiterbildung von Musikern. Und sie war so ein reicher Segen. Und wir haben echt geblutet, als sie gegangen ist. Aber wir haben sie mit Gottes Segen ziehen lassen und ich bin so froh, was aus Menschen wird. Und ihr dürft nun die Früchte davon ernten und ich wünsche euch als ganze Gemeinde ganz viel Segen mit eurem neuen Pastoren-Ehepaar und dass ihr hier gemeinsam zum Segen füreinander und für die Menschen hier in Oberhausen arbeiten könnt. Mach was draus. Heute geht es um eine bekannte sogenannte Wundergeschichte, ein Zeichen, das Jesus tat, was uns in allen 4 Evangelien überliefert ist. Und wir möchten uns anschauen, was vor allem der Evangelist Markus uns dazu weitergegeben hat und was es für uns heute bedeutet. Wir hören auf das Wort der Heiligen Schrift aus dem Markus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 30 bis 44 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Apostel, gemeint sind die 12 Jünger Jesu, kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Er hatte sie nämlich kurz vorher ausgesandt zu den Menschen. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, Jesus, wir sind hier in einem einsamen Ort und es ist schon spät, schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, ja, das würde doch bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000 Personen. Eine kurze Frage vorab, ihr braucht euch nicht schämen. Wer kennt die Geschichte? Hat es schon mal gehört? Wer kennt die nicht? Ihr dürft euch ruhig melden, ist nicht schlimm. Also okay, die meisten kennen sie. Ich hoffe trotzdem, dass wir richtig coole Beobachtungen gemeinsam draus machen. Ein paar Mal Beobachtungen vorweg. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Speisungswunder? Wunder sind in der Bibel oder im Neuen Testament, sie heißen eigentlich, es sind Zeichen. Zeichen für Gottes Kraft und Macht mitten in dieser Welt. Alle 4 Evangelisten, das ist gar nicht normal, überliefern dieses Wunder, dieses Speisungswunder der 5000 und dann gibt es nochmal eine zweite Speisung der 4000, die haben nur noch Markus und Lukas überliefert. Wir haben in der Bibel oder man, die Theologen haben das zusammengerechnet, man spricht von etwa 41 Zeichen oder Wundern, die Jesus getan hat. Und die Frage ist, was ist denn das Besondere an diesem Speisungswunder? Wenn man sonst die Wunder anschaut, die meisten Wunder hat Jesus an einzelnen Menschen getan. Da gab es eine persönliche Not. Ein Mensch war blind oder er war gelähmt oder er war von tiefen Dämonen und bösen Gedanken zerrissen. Da hat Gott dann meistens einen Menschen ein ganz besonderes Zeichen der Kraft und der Herrlichkeit Gottes geschenkt. Meistens auch abseits der Öffentlichkeit. Und dann gibt es aber auch solch ein Wunder wie hier, was es nur zweimal gab, die Weinwunder in Kanaan und auch hier die Speisung der 5000, wo Gott wirklich durch Jesus Christus ein Geschenk allen Menschen in Israel macht. Denn das ist hier ein sogenanntes Geschenkwunder und es ist ein Zeichen einfach der Güte und des Überflusses Gottes für sein Volk. Hier ist überhaupt gar keine Notlage. Es steht nirgendwo da, dass die Hunger hatten. Die Jünger haben gedacht, die haben alle Hunger. Vielleicht haben die auch alle abends Hunger gehabt. Es war keine existenzielle Not. Und was lernen wir daraus? Ich finde das total spannend. Manchmal haben ja Christen auch Evangelium so verkündigt, Mensch, wenn du eine Not hast, dann komm zu Jesus. Und das stimmt auch. Viele Menschen kommen in den tiefsten Nöten ihres Lebens, machen sie eine tiefe Begegnung mit Jesus. Halleluja. Aber wir sagen, wer sind wir denn, dass wir Gott darauf verkürzen, nur auf die Notsituationen? Ich habe einen Mann gehabt in meiner Gemeinde, 50 Jahre, der wollte mit Gott nichts zu tun haben, Atheist. Als sein Sohn geboren wurde, hatten lange um ein Kind noch nicht gebetet, auf einmal, als sein Sohn geboren wurde, dann hielt er den kleinen Jakob in der Hand und er sah ihn und er sagte mir später bei seiner Taufe, als ich meinen Sohn ansah, war es, als ob Gott mir zulächelte, na, willst du immer noch nicht an mich glauben? Er war so überwältigt von diesem Geschenk, was er selber nicht machen könnte. Er hat darüber Gott gefunden. Und auch hier sehen wir, Gott möchte seinem Volk Israel und auch heute allen Menschen auch durch die Zeichen seines Überflusses, dass er es gut mit uns meint, Menschen, dass sein Vertrauen an ihn binden. Also reduzieren wir bitte Gott nicht auf die Dinge im Leben, die wir nicht gebacken kriegen, sondern Gott ist ein Gott des ganzen Lebens. Und in allem Schönen, was Gott dir widerfährt, wie auch in allem Schweren, darfst du wissen, Gott wird dir begegnen. Theologisch möchte Markus, wie auch alle Evangelisten, auch mit dieser Überlieferung des Wunders zeigen, dieser Jesus aus Nazareth, er ist der von Gott, von Jahwe, längst verheißene gute Hirte für sein Volk Israel, der sein Volk leiblich und auch seelisch versorgt. Wir haben gerade den Psalm gehört, ein tiefer Psalm, persönliches Gebet König Davids, Jahwe, der Herr ist mein Hirte. Hirten war ein tiefes Wort in Israel für die Könige, für die Menschen, die Menschen führten, seien es eben Könige oder Priester, Menschen, die andere Leute auch in ihrem geistlichen Leben anleiteten. Und wir finden im Alten Testament schon eine vernichtende Kritik über die schlechten Hirten Israels, die sich nicht um die Schafe kümmern, die nicht die Menschen satt machen, sondern die Menschen kaputt machen, die sie für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Klammer auf, wir sehen das leider auch heute, immer wenn geistliche Leiterinnen und Leiter scheitern. Das wirft tiefe Wunden in der Gesellschaft auf, das war vor vielen tausend Jahren genauso. Und dann hatte Gott sei Dank schon versprochen, ich selber werde mich meiner Herde annehmen und ich werde euch einen guten Hirten schicken, einen Nachfolger aus dem Hause Davids, der wird mein Volk weiden, wie ich es versprochen habe. Und hier sehen wir auch schon in dem konkreten Schriftbezug auch, sie waren wie Menschen, die keinen Hirten hatten. Hier ist er nun, der Hirte. Und man weiß noch einen, nicht umsonst überliefert Markus, sie sollten sich ins grüne Gras setzen. Da sind sie, die saftigen Weiden aus Psalm 23. Dieser Jesus aus Nazareth, er ist der von Gott verheißene gute Hirte für sein Volk Israel, aber auch für alle Menschen, auch für dich, indem man leiblich und dann auch seelisch satt wird. Spannend ist, in dieser Erzählung, obwohl das Wunder 5000 Männern, wahrscheinlich Frauen und Kinder noch dabei, steht aber nicht explizit da, ist egal, macht das Wunder nicht größer oder kleiner. Die 5000 Menschen spielen keine Rolle in diesem Gleichnis. Sie sind reine Empfänger, wir hören kein Wort von ihnen, keine Reaktion. In anderen Evangelien ist das anders. Die wollen dann Jesus zu ihrem König machen, boah toll, dass du uns versorgst, Jesus ist das Brot des Lebens. Hier wird das gar nicht bedeutet. Die 5000 treten völlig in den Hintergrund, es ist uns keine Reaktion überliefert. Das hat nämlich eine ganz spezielle Funktion, denn bei Markus ist das Besondere, dass die Jünger im Fokus stehen und nicht erstmal jetzt hier die Menschen, denen das geschieht. Warum gilt es bei diesem Speisungswunder besonders gut aufzupassen? Warum? Weil es nach meinem Wissen nach das einzige Wunder ist, was Jesus tat, wo seine Jünger und die Menschen nicht nur Zeugen sind, dass sie es wahrnehmen, was Jesus getan hat, sondern es ist das einzige Wunder, was quasi mit ihrer Hilfe, die bringen ihre 5 Brote und 2 Fische ein und sie teilen es am Ende aus. Praktisch unter ihren Händen geschieht dieses Wunder. Es ist das einzige Wunder, was uns überliefert wird, wo praktisch Jesus seine Nachfolger mit einbezogen hat in dieses Wunder. Es geschieht mit und durch ihren Händen, natürlich durch Gottes und Jesu Kraft, gar keine Frage, aber eben unter ihren Händen. Einzigartig. Markus überliefert das nicht ohne Grund, sondern sein Fokus liegt ganz eben auf dem, was Jesus seinen Nachfolgern nun zeigen möchte. Wir werden das gleich noch sehen, auch gerade wie Gemeinde Jesu, wie Kirche, wie Nachfolgende, umgehen mit Aufgaben, die viel zu groß sind für uns und trotzdem einem Ruf von Jesus, gebt ihr ihnen zu essen, wie wir mit dieser Überforderungssituation umgehen und wie Jesus uns darin auch heute gebrauchen möchte. 4 Beobachtungen möchte ich mit euch teilen und wir starten: Arbeiten, Ruhen, Empfangen aus dem heilsamen Rhythmus Jesu leben. Das Spannende ist, der Tag war von Jesus ganz anders geplant, als der uns hier geschildert ist. Was wird uns zuvor überliefert? Markus 6. Jesus sandte das erste Mal seine 12 Jünger, jeweils zu zweit, aus zu den Menschen in Galiläa, dass sie in seinem Namen Gutes von Gott weitergeben, dass er sie liebt, dass Gott ihnen gerne vergibt, dass er großzügig ist und dass sie die Menschen heilen sollten, berührten, für Kranke beten und so weiter. Und aus diesem Setting kommen die Jünger, sie sind, wie es hier auch im Text heißt, permanent, es war gar keine Zeit zum Essen. Vielleicht kennt ihr das manchmal auch, ähnliche Erfahrungen aus eurem Leben, der Alltag ist so voll. Vielleicht diejenigen, die Kinder haben oder deine Eltern, die du pflegst oder Dinge auf der Arbeit, permanent wirst du beansprucht von Menschen. Manchmal so sehr, dass man die eigenen Bedürfnisse darüber verlässigt. Hier heißt es sogar im Text, es war ein solches Gedränge, sie hatten nicht einmal mehr Zeit zum Essen. Und das Erste, was Jesus tut, spannenderweise, er selber, nicht die Jünger, verschafft ihm nun eine Auszeit. Er ist selber der gute Seelsorger für seine eigenen Jünger, indem er sagt, lasst uns gemeinsam an einen einsamen Ort fahren, damit ihr euch ausruhen könnt. Jesus kümmert sich um seine 12, er setzt sie in ein Boot, sie fahren an einen einsamen Ort, wo sie alleine sind. Das heißt, mit Jesus zu sein. Jesus hat ihnen einen sicheren Ort, einen Safe Place geschenkt, wo sie ausruhen können. Das hört sich jetzt erstmal alles so völlig normal an, ist es klar, aber es ist es eigentlich nicht. Was heißt es denn, Jesus zu folgen? Jeder, der von uns unterwegs ist, im Leben mit Menschen ist, weiß, dass Menschsein und auch Jesus folgen, wir sind begrenzt von dem, was wir zu geben haben, sowohl an körperlichen Kräften als auch an Worten, die wir weitergeben, an Weisheit für Situationen, wo wir etwas in einer speziellen Situation tun sollen oder nicht. Und darum brauchen wir, und das lehrt Jesus alle, die ihm nachfolgen, diesen heilsamen Rhythmus, den Jesus lebte, dass wir nicht nur im Arbeiten sind, im Geben, im Teilen dessen, was wir haben, das gehört auch zum Leben, sondern vor allem auch in der Einsamkeit, in der Ruhe. Damit ist nicht nur das körperliche Ruhen gemeint, das auch sehr wohl, dass ich mir Schlaf gönne, dass meine Seele zur Ruhe kommt, sondern es ist hier vor allem ein, dass wir unser Leben, dass wir vor Gott sind, unserem Schöpfer und Erhalter. Und dazu braucht es immer wieder diese sogenannten einsamen Orte. Der Rückzugsort, wo du nicht in der permanenten Beanspruchung von anderen Menschen, auch von Social Media bist, sondern diesen einsamen Ort, wo du alleine bist mit Jesus und auch vielleicht mit einigen wenigen Menschen, die dir gut tun. Der einsame Ort. Wir leben heute in einer Zeit, die absolut entgrenzt ist. Wir sind beinahe, wenn man sich selber nicht schützt, permanent von Menschen umgeben. Und selbst wenn man sich Rückzugsorte wie Urlaube oder einzelne Austage mal nimmt, dann gibt es da immer noch Social Media, dein Tablet, von dem du dich beanspruchen lässt. Da sind ständig andere Menschen oder Ideale, was du alles noch können sollen, Leute. Und ein Symptom unserer Zeit ist, dass viele Menschen auch hier in Westeuropa Wir sind müde und abgehetzt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und viele Menschen, und ich schließe mal die Christen auch mal mit ein, sie haben das am wenigsten, was das Neue Testament verheißt, wer Jesus folgt. Wir haben kaum Frieden, wir sind unzufrieden mit uns selber und wir haben sehr, sehr wenig Freude. Nämlich die Freude an Gott, die unsere Stärke ist, aus der wir heraus leben sollen. Und das ist das, was Jesus sie an diesem Tag lehren möchte oder was wir auch alle lernen dürfen. Du kannst nur das auch weitergeben in Bezug auf andere Menschen, in jeglicher Art, was du zuvor von Gott empfangen hast. Wir Menschen sind dazu geschaffen, von Gott erstmal zu empfangen. Gott gönnt dir ein Drittel deinem Leben Schlaf. Schlaf ist eine geistliche Übung. Dort lernst du abends deine Sorgen abzugeben. Der Herr wird sein Werk weitermachen. Wir lernen nicht von unseren Werken zu leben, sondern ganz vor Gott zu stehen. Alle Einsamkeitserfahrungen sind auch schon mal ein Einüben dessen, was in unserer letzten Stunde unseres Lebens uns bevorsteht, wenn wir vor unseren Schöpfer treten. Wir werden uns ganz allein auf Gott verlassen dürfen, nicht mehr auf uns selber. Unsere Kraft und Werke schwinden, unsere Werke spielen keine Rolle mehr. Das, was Gott für uns tut, das zählt. Und aus dieser Kraft sollen wir leben. Und deswegen möchte ich dich einladen, genauso wie ich mir das selber als allererstem auch predige, nimm dir, egal wie groß die Aufgaben im Leben sind, kleine Zeiten, täglich, wöchentlich dieser Gottesdienst, auch mal vielleicht ein paar Tage im Jahr, wo du ganz allein mit Gott bist und dich füllen lässt. Und dann spürst du, dass du ein Empfangender bist. Gott hat dir diese Welt Raum zum Leben gegeben, Luft zum Atmen. Du lebst aus den Worten der Schrift. Du darfst dich füllen lassen. Wir Menschen sollen unseren Mund weit öffnen, empfänglich sein für Gott. Und wo wir aus dieser Fülle Gottes leben, dann können wir auch anderen Menschen aus seiner Kraft begegnen, ohne dass wir selber dabei leer werden. Ein kleiner Nebenaspekt, aber das ist der Plan, den Jesus an diesem Tag mit seinen Jüngern hatte. Er wollte nur mit ihnen gemeinsam essen. Aber damals wie heute ist das auch so. Manchmal kommt das Leben anders, als man denkt. Die fahren nun dorthin und dort wartet nicht die Einsamkeit, sondern die große, weiß ich nicht, Gemeinsamkeit. 5.000 Menschen. Ich habe hier echt mal 5.000 kleine Mannequins aufgemalt. Ne? Ich lüge. Nein, ein Blatt habe ich gemalt mit 416 drauf. Wenn er 5.000 geteilt durch 12, ne, mach mal alles mal überschaubar, sind es 416 Personen für jeden einzelnen Jünger. Immer noch ein ganzes Holz. Ne? So, 5.000 Menschen warten da. Ich weiß nicht, wie es, wenn es um meine Reaktion ging, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, der wollte den Jüngern Ruhe schenken. Wie gesagt, als er die vielen Menschen sah, bekam er die Krise und sagte, oh Mann, könnt ihr uns nicht einmal im Moment in Ruhe lassen? Bitte geht doch weg. Das wäre meine Reaktion gewesen. So, zum Glück bin ich nicht der Messias. Und jetzt lernen wir etwas hier von Jesus. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Im Griechischen, es drehte sich ihm der Magen um, nicht weil er sich geekelt hat vor den Leuten, sondern es hat ihn zutiefst auch körperlich bewegt, wie groß die Not der Menschen ist. Nicht, dass sie körperlich Hunger hatten, sondern er sah an dem Kommen der Menschen, die Menschen haben Hunger nach Jesus, sie haben Hunger nach Hoffnung, die haben Hunger nach Liebe. Und das ist das Göttliche an Jesus, dass er als Mensch dieses Erbarmen und die tiefe Barmherzigkeit Gottes, die Gott für jeden Menschen hat, dass wir sie in ihm nicht nur gesehen haben und dass er sich Zeit dafür nimmt. Was ich auch an Jesus liebe, an dieser Geschichte, Jesus hat das nicht immer gemacht, in dem Sinne, dass er sich dann Zeit genommen hat. Es gibt auch andere Erzählungen, wo die Jünger zu Jesus kommen, Jesus, alle fragen nach dir, die wollen dich haben. Da sagt Jesus auch mal, nein, ich habe einen anderen Auftrag, ich gehe jetzt dahin. Da lässt er auch. Es gibt auch Geschichten, wo er mal ganz viele Leute stehen lässt. Aber diese Verfügbarkeit darf ich als Nachfolger, als Nachfolgerin Jesu lernen, immer auch zu fragen, Herr, vielleicht, wenn manchmal die Pläne durchkreuzt werden, hast du jetzt einen Auftrag für mich, dass ich mich diesem Menschen oder diesem Bedürfnis zuwenden soll? Das kann man nicht von vornherein wissen, aber bitte darum. Und Jesus hat es an diesem Tag und aus diesem kleinen Kreis macht Jesus einen großen Kreis, kann man hier schlecht sehen. Er nimmt nun diese 5.000 Menschen mit in diese Erfahrung, die er nur seinen 12 Jüngern eigentlich schenken wollte, um sie reich zu beschenken. Hier heißt es, Menschen waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein sehr schönes Bild, finde ich, was man auch heute, obwohl wir hier im Ruhrpott in einer technisierten Gesellschaft leben mit wenig Schafen, bei uns in Bochum gibt es aber noch welche, ganz viele, gar nicht schlecht, habe ich schon oft gesehen. Bei euch auch, ne? Ist gut. Wenn ein Schaf keinen Hirten hat, dann verläuft es sich, dann bleibt es vielleicht mal irgendwo im Gestrüpp hängen, es ist wilden Tieren ausgeliefert. Manchmal droht es vielleicht sogar keine Nahrung, kein Wasser zu finden, weil es nicht dem Hirten folgt. Und es ist ein sehr schönes Bild für Menschen, die nicht mehr mit ihrer Seele und mit ihrem Leben mit Gott verbunden sind. Und ich wäre echt gerne an diesem Tag auch dabei gewesen, was Jesus die Menschen gelehrt hat. Das ist jetzt spannend, jetzt, er sieht die Not der Menschen und dann heißt es, überliest man so schnell, und er lehrte sie viel. Wir Menschen brauchen also eine innerliche Seelenführung, worauf wir unser Leben wirklich bauen dürfen. Er lehrte sie viel, den ganzen Tag, darum geht es eigentlich. Wir wissen nicht genau, was Jesus lehrte, aber von dem, was wir aus dem Evangelium wissen, bin ich mir tief sicher, dass er über die tiefen Bedürfnisse der Menschen gesprochen hat. Viele haben sich sicherlich von Gott nicht geliebt gefühlt, weil die Religion ihnen sagte, tu erst das und das und das, dann bist du geliebt. Jesus wird ihnen die bedingungslose Liebe des Vaters gelehrt haben. Du bist von Gott gewollt, du bist geliebt, du bist getragen, auch als kranker Mensch, als alter Mensch. Du hast deinen tiefsten Wert in diesem väterlichen Gott und in keinem anderen. Und nicht, weil es dir Menschen geben, sondern weil Gott es dir gibt und daraus darfst du aus Fülle leben. Ihr, die ihr schwere Schuld auf euch geladen habt, weil ihr mit den leeren Seelen vielleicht Dinge in eurem Leben getan habt, wo ihr euch selber für schämt oder wo er am Ende sagt, boah, was habe ich denn da gemacht? Gott ist ein liebevoller Vater, der euch gerne und großzügig eure Schuld vergibt. Ihr dürft mit ihm immer wieder neu anfangen. Jesus verachtet übrigens dich nicht, wenn du dich verrannt hast im Leben. Christen machen das oft. Die zeigen dann mit dem Zeigefinger auf anderen. Ich schäme mich manchmal für meine Glaubensgeschwister, die im Angesicht vieler Nöte von Menschen oder existenzieller Krisen, wenn vielleicht eine Ehe kaputt geht, wenn Menschen Dinge tun, die wir als dumm empfinden, wie viele Menschen erleben auch durch Christen eine Ausgrenzung. Wer aber mit Jesus unterwegs ist, und wenn das Angesicht Jesu in unserem Leben wächst, dann kann das ja eigentlich nicht anders sein, dass wir Menschen wie Jesus auch fühlen und sagen, Menschen, wir sind genauso barmherzig und geduldig und gnädig, wie es Jesus war. Das möchte ich gerne lernen. Und auch unsere Gesellschaft, auch die Menschen hier in Oberhausen und die Menschen in eurer Umgebung und auch wir brauchen diesen Jesus. Wir wissen nämlich sehr wohl, wie man zum Mond fliegt in unserer Gesellschaft. Wir wissen aber zum Beispiel nicht, wie man Kriege beendet. Wir haben so viel Wissen. Wir wissen, was wir im Angesicht der Klimakrise alles tun sollten, dass wir auch verzichten müssen. Das wissen wir alles, das wissen wir schon seit 50 Jahren. Problem ist nur, wir tun es nicht, weil wir gebunden sind. Und wie schön ist das? Oder wir leben in einer Gesellschaft, die äußerlich sehr reich ist, darauf freue ich mich. Und dabei will ich nicht die soziale Not, die auch manche Menschen erleben, mildern. Wir sind vielleicht reich an materiellen Gütern, aber wir sind sehr arm an Beziehungen. Wir sind sehr arm an Hoffnung gegen den Tod. Der Tod und Krankheit werden radikal ausgeblendet. Es geht um Fitnesswahn, ne? Fit bis ins hohe Alter. Wir drängen uns diese Fragen weg. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir uns diesen Fragen stellen, sie uns gefallen lassen und uns zu Jesus, dem guten Hirten, führen lassen. Und das ist das Zweite, was ich euch gerne heute Morgen mitgeben möchte. Ich weiß nicht, wie du dich gerade empfindest, wenn du dich vielleicht als ein Schaf findest, was sich verloren hat im Leben oder in den Ansprüchen. Hey, Jesus wartet schon längst auf dich, der ist dein guter Hirte und der wird dich zurückholen. Und dann lass dich von diesem guten Hirten zurückholen. Lerne aus seinen Worten zu leben, studiere sie, denke darüber nach und vertraue auf sie und lebe das, was du vom Evangelium erkannt hast. Und wenn vielleicht Jesus heute Morgen dich angesprochen hat und sagt, Mensch, warum bin ich eigentlich so verächtlich manchen Lebenskrisen gegenüber, dann bitte ich dich auch nochmal zu Jesus zu kommen und zu fragen, Mensch, was ist denn in deinem Herzen, warum du so verächtlich auf andere Menschen schaust? Lerne von ihm Barmherzigkeit. Das ist die Strahlkraft, die Gemeinden und Kirchen neu zurückgewinnen und die das Christsein fröhlich und friedevoll und attraktiv für Menschen macht. Wenn wir den Text ernst nehmen, ist das das, was an dem Tag passierte. Jesus wollte in die Einsamkeit gehen, da waren viele Menschen da und dann hat er bis zum späten Abend, heißt es, gelehrt. So, und jetzt kommt das Spannende. Große Nöte und kleine Mittel, Lektionen für Nachfolger Jesu. Und ich liebe das nun, was nun passiert. Denn dieses Speisungswunder geht nicht auf die Initiative von Jesus zurück, sondern auf die Initiative der Jünger. Die Jünger sind es doch jetzt, die sagen, boah, Jesus, ja, schön, dass was du gelehrt hast. Die Leute haben, glaube ich, Hunger. Ne? Vielleicht haben sie selber einfach nur Hunger gehabt und haben es projiziert auf die anderen. Ich weiß es nicht. Jesus, wir sind hier echt am A der Welt. Hier gibt es kein Lidl, kein Edeka. Die gab es in der Antike sowieso nicht. Wo sollen die Leute Essen herkriegen? Es ist jetzt spät, komm bitte zum Ende. In der Antike war es übrigens so, es gab zwei Mahlzeiten am Tag. Morgens ein Frühstück, in der Regel Fladenbrote, die waren 20 cm breit, 1 cm dick, vielleicht noch ein paar Oliven dazu. Tagsüber hat man nichts gegessen, auch aufgrund der Hitze. Die Männer, die körperlichen Arbeiten nachgingen, hatten ein bisschen noch eine kleine Notration dabei, sehen wir ja auch an den Jüngern, die hatten auch noch ein bisschen was dabei, keine volle Mahlzeit. Und dann hat man sich halt eben abends in den Häusern getroffen, in der Regel bei den Familien, wo man dann die Hauptmahlzeit des Tages aß. In der Regel war das immer Grundnahrungsmittel in Palästina, war das Brot und dann eben Fisch war eine leckere Beikost. Hier im Ruhrpott, keine Ahnung, vielleicht Mettbrötchen oder für die Veganer, weiß ich nicht. Ja? Aber nicht einfach nur Brot, sondern auch noch lecker Butter und ein bisschen Mett dabei. So. Die Jünger tun, was sie jetzt denken, was logisch ist. Jesus, dann soll sich halt jeder selbst was zu essen kaufen. Das ist das Logische, das Menschliche, was wir tun. Wir sehen die Not, oder wir denken, da ist eine Not, 5000 Menschen, die haben Hunger, wie kriegen sie die jetzt satt? Kennt ihr den Spruch, ne? Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Also jeder soll für sich selber gehen und etwas kaufen in den Gehöften. Ob es genug zu kaufen gewesen wäre für 5000, das wäre noch die Frage gewesen, weil in der Regel man hat in den Familien gegessen, aber das sei mal dahingestellt. Und dann liebe ich das, was nun Jesus macht. Er nimmt diese Situation zum Anlass, um sie jetzt einmal ganz bewusst in eine Situation der Überforderung zu führen. Das hat Jesus nicht immer gemacht, aber das macht er ab und zu auch. Dann stellt er sich hier, das ist einfach nur, ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. So, 5000 Riesenmenge. Selbst wenn du jetzt einen Taschenrechner anschmeißt, okay, jeder von uns, okay, 416 Personen. So, sie nehmen das erstmal wörtlich und dann fangen sie auch an nachzudenken. Sie zählen die Menschen, wie viel sind es und wie viel bräuchten wir, um Geld für sie zu kaufen. Und dann sagen sie, Jesus, das würde ja bedeuten, dass wir 200 Denare brauchen. Denare ist ein Tageslohn, damit kriegt man eine Familie satt. Ich habe mal umgerechnet. Wenn du 4 Euro pro Abendessen für 5000 Leute, sind wir bei 20.000 Euro und das ist ziemlich genau der Wert, den die damals auch gebraucht hätten. Ne? 200 Tagelöhne wären 20.000 Euro. Und wir sagen, sorry Jesus, die haben wir gerade nicht dabei. Ne? Das ist doch logisch. Zumal Jesus ja selber sie ausgesandt hatte, Markus 6, am Anfang des Evangeliums, ohne Vorräte, ohne Geld. Ganz bewusst. Sie rechnen es aus, ja, wir bräuchten jetzt 20.000 Euro, um die 5000 Leute satt zu machen. Jesus haben wir nicht. Und die Aussage ist ja relativ klar, oder die Situation ist ja relativ einfach, eine große Aufgabe und absolut begrenzte Mittel. Das ist ja ziemlich klar, niemand von den Jüngern kann diese Menschen satt machen. Sie haben weder das Brot dazu, noch die Fische, noch haben sie die finanziellen Mittel. Das, was diese Aufgabe, die Jesus sie anweist zu tun, sie ist zu groß für sie. So, und dann denken wir mal an viele andere Sachen, die Jesus auch gesagt hat und machen schon mal einen ersten Übertrag. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, geht hin in alle Welt. Wir müssen ja nicht mal an die Welt denken, geht hin nach Oberhausen, liebe FEG Oberhausen. Ich habe mal nachgeschaut, Oberhausen hat 210.000 Einwohner. Ihr seid 87 Mitglieder, habe ich gelesen, selbst. Das wären 0,024%. Und ihr sollt hier Licht für Oberhausen sein, ja, da lache ich doch, oder? Oder? Ja, ihr könnt auch mal lachen. Das ist doch menschlich unmöglich, oder? Na wirklich. Und selbst wenn ich mal hochrechne, selbst wenn es hier in Oberhausen 5000 Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu gäbe, 5000, die mit vollem Herzen mit Jesus unterwegs sind, ich beurteile das nicht. Jesus weiß, der hat ein großes Volk hier in der Stadt. Selbst wenn es nur 5.000 wären, dann wären wir immer noch bei 2,34% im Angesicht der Anwohner. Und Jesus sagt, geht hin zu den Menschen. Ihr seid Salz und Licht. Für Menschen, Jesus, was sollen wir denn tun? Wir merken die Überforderungsaktion. Und wie schlimm ist das auch, wenn manchmal dann Pastoren oder Verkündiger dann die Gemeinden heiß machen, was man alles tun soll. Ich habe mich oft so gefühlt, dass ich ja dachte, ja, ich bin bereit, mein Kleines einzubringen, aber das, was wir da tun sollen, das überfordert mich doch. Ja, das ist ja auch so. Wer von euch betet für Frieden in der Ukraine? Okay, ein paar, schön. Jetzt haben wir seit über anderthalb Jahren diesen furchtbaren Angriffskrieg, der so viel Menschenleben und Geld und Familien und Völkerverständigung auf Jahrzehnte zerstören wird. Die Dämonen des Krieges wüten. Die Dämonen des Kalten Krieges sind mal nach 30 Jahren, letztes Jahr am 21. Februar, in einer Nacht wieder auferweckt. Und wir Christen oder Menschen, die sich mit Gott verbunden wissen, was tun wir? Ja, wir stemmen uns auch im Gebet gegen diese Scheißdämonen des Krieges und wir bitten, dass Wege zur Diplomatie, zum Frieden gefunden werden. Wer erlebt denn sein eigenes Gebet dagegen oft als kläglich und denkt, ja, was bringt denn das Beten? Hallo, ich schon, alle drei Hände. Ich kämpfe, ich bete jeden Tag für Frieden in der Ukraine. Und ganz oft denke ich beim Beten, boah, Jesus, es bringt doch sowieso nichts. Weil ich jeden Tag in der Tageszeitung und in der Tagesschau lese, dass die Walze der Zerstörung und Gewalt einfach weiterrollt. Genau, aber um solche Erfahrungen geht es. Wir sind gesandt, Friedensstifter zu sein in dieser Welt. Und Jesus möchte dich und mich und uns alle als dabei haben. Aber nun lasst uns nicht in den Messias-Komplex verfallen und denken, dass wir es sind, die den Frieden schaffen. Aber Jesus möchte die 5 Brote und 2 Fische, die du mit einbringen kannst, die möchte er haben. Er wird es am Ende tun. Was Jesus hier seine Jünger lehrt, und darum ist die Lektion so wichtig, ist, dass er uns den Messias-Komplex zieht. Als ich ein junger Pastor war, ich bin jetzt 13 Jahre im Dienst, so in meinen ersten Jahren, hat mir mein Seelsorger und Mentor irgendwann mal gesagt, boah Ruben, du leidest an einem Messias-Komplex. Was meinte er damit? Ruben, du bist eifrig, engagiert, du gibst dein Bestes, Halleluja, alles schön und gut und das spüren auch die Leute, aber du selber hast, wenn ich dich reden höre, dann habe ich den Eindruck, du meinst selber, du müsstest die Leute hier sonntags satt machen. Du müsstest die Bedürfnisse der Leute befriedigen und stillen. Und das spürt man dir ab, dass du so unentspannt bist. Ja, und dann hat er gesagt, du leidest an dem Messias-Komplex, als ob ich der Messias wäre. Ich bin dankbar, dass er mir das so ordentlich gesagt hat, denn seitdem habe ich den Gott sei Dank verloren. Wie viele Menschen von uns leiden an dem Messias-Komplex, dass du meinst, dass du alle Bedürfnisse deiner Kinder, deiner Eltern, der Menschen in deinem Hauskreis oder hier in dieser Gemeinde, dass du meintest, sie mit dem, was du kannst, stillen zu können. Kannst du nicht und musst du auch nicht. Die Aufgabe des Messias ist seit 2000 Jahren ziemlich gut vergeben an den Herrn Jesus Christus. Der ist das. Und wir sind Lichter, wir lassen uns von ihm bescheinen und sind Nachfolger. Und das lehrt er hier seine Jünger, damit wir in den vielen Herausforderungen, ich komme am Ende noch drauf, nicht untergehen, sondern freudig und in seiner Kraft den Nöten und Herausforderungen begegnen. Letzter Gedanke, unter Jesu Segen wird dann nun das Wenige der Jünger vermehrt. Jesus fragt jetzt, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. So, und dann gehen sie los, kramen noch in ihren Mänteln oder Umhängen, den sie hatten, fragen vielleicht noch andere, keine Ahnung, und dann kommen sie zu Jesus, hier 5 Brote, und 2 Fische haben wir auch noch. Für 12 Personen, wenn wir nur mal für die Jünger denken, 5 Brote und 2 Fische reichen, man hat es ausgerechnet, noch nicht mal für 2 erwachsene Menschen. Das Wenige, was sie haben, reicht noch nicht mal für sie selber. Und so kann es uns ja manchmal auch ergehen, dass wir sagen, Herr Jesus, das Wenige, was ich zu bringen habe, ja, davon kann ich ja selber schon kaum leben. Und nun, die deutschen Übersetzungen können es leider nicht gut ausdrücken, was Jesus jetzt macht, das bringt die Jünger echt ins Schwitzen. Ich wäre gern dabei gewesen. So, jetzt stehen sie vor Jesus mit den 5 Broten und 2 Fischen, nicht genug für sie. Und jetzt sagt er, so, jetzt lasst es sich alle hinsetzen, Gruppen 50 und 20, jetzt gibt's Abendessen. Die Deutschen, sie sollen sich ins grüne Gras lagern. Es heißt im griechischen Denken, jetzt setzt euch zum Abendessen hin. Es gibt jetzt Abendessen. Ja, und dann fangen die da an, setzen sich zu 50 und zu 100, übrigens genauso wie Mose das in der Wüste getan hat, eine Erinnerung auch an die Wüstenwanderung und an die Versorgung Gottes durch sein Himmelsbrot in der Wüste, Klammer zu. Und dann macht Jesus das, was ein normaler jüdischer Hausvater auch nahm. Er nahm die 5 Brote und 2 Fische, stellt sich vor die Menschen, sagt: Gelobt seist du Gott, ewiger König, der du das Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Amen. Und dann gibt es den Jüngern und die Jünger fangen an, es zu verteilen. So, und dann passiert Folgendes. Jesus, ich kann das nicht essen, ich bin vegan. Stammt der Fisch aus nachhaltiger Fischerei? Ist das Brot glutenfrei? Oh nee, ich esse nur Brot von Dens Biomarkt. Die einen Eltern sagen: Boah, unser kleiner Ruben, der isst nur Fischstäbchen, der mag keinen normalen Fisch. Die anderen sagen: Ist das Brot regional produziert? Sind da Nüsse drinne? Boah, mit den Händen austeilen, können die nicht mal noch eine Hygieneschulung beim Gesundheitsamt Oberhausen hier machen? Oh Jesus, nee, ich mache gerade Intervallfasten. Und die anderen sagen: Ich will lieber Mett aufs Brot, ja? Ich sag mal so aus Spaß, heute könnte das Wunder nicht mehr stattfinden. Die werden noch in 3 Jahren nicht fertig, die Extrawünsche zu bedienen. So, Spaß beiseite. Was nun genau passiert, wie das Wunder sich ereignet, lest alle Evangelien durch, es wird darüber geschwiegen. Es wird nicht erklärt. Ein heiliges Schweigen vor dem, was an diesem Tag passiert wird. Manche Theologinnen und Theologen sind natürlich schlauer gewesen. Die größte These: Es war ein soziales Wunder. Die Menschen waren so begeistert dafür, dass die Jünger ihr Weniges teilten, und so wurden die Männer und Frauen ermutigt, auch noch ihre Brotkrumen rauszuhalten und sie dann zu verteilen. Am Ende waren es dann die Menschen, die es gemacht haben. Das Coole ist, der Text sagt nicht, und ich halte es überhaupt nicht für unmöglich, dass Menschen auch ihre Brotkrumen, die sie noch hatten, mit eingebracht haben. Halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Why not? Aber das nimmt den Text nicht ernst, dass die Jünger vorher sehr wohl gesagt haben: Hey, die Leute haben Hunger und die haben nichts dabei, wir müssten denen was zu essen kaufen. Und die Jünger wussten, dass das mitgebrachte Essen nicht reichte. Und vor allem, man macht auch manchmal, die Evangelisten hält man doch für dumm bei sowas. Wenn Lukas zum Beispiel in der Apostelgeschichte berichtet, dass die Jüngerinnen und Jünger Jesu alles, was sie hatten, miteinander teilten, sprich, wenn es explizit die Jünger waren, ja, dann hat man es auch so beschrieben. Hier heißt es aber, dass durch Jesu Gebet und das Verteilen dann das geschah. Es ist ein Wunder, das durch Jesus ausging und nicht durch Menschen. Und damit sagt diese Auslegungsmethode der sozialen Vermehrung am Ende mehr über den Ausleger und seine Denkvoraussetzungen, ob man Jesus das zutraut oder eher nicht. Wenn man überhaupt nicht an Zeichen Gottes durch Jesus gewirkt glaubt, ja, dann sind es am Ende die Menschen. Der Text sagt uns aber etwas anderes. Deswegen glaube ich es logischerweise, dass Jesus und dass Gott durch Jesus diese Menschen vermehrt hat. Und die zweite These, auch noch sehr cool, aber auf die gehe ich nicht lange ein. Jesus war so charismatisch, der war so ein guter Prediger. Die Leute waren innerlich satt von dem, was sie gehört haben. Und dann hat jeder am Ende so einen kleinen Brotkrumen nur bekommen und das hat schon gereicht, um die Leute satt zu machen. Die Theorien gab es echt. Ich halte die darum nur für wirklich lächerlich, weil es hier explizit heißt, alle aßen, hier ist ein echtes Essen gemeint, und wurden satt, also ein körperliches Sattsein. Und das Besonderste ja hieran, am Ende werden 12 Körbe eingesammelt und es sind noch 12 Körbe übrig. Da hat sich also wirklich etwas vermehrt. Das Spannende ist, am Ende heißt es, jetzt sind die 12 Körbe noch da, und ich habe mich gefragt, warum 12 Körbe? Jetzt könnte man meinen, ja, für ganz Israel 12 Jünger, die Bedeutung ist auch klar. Ich habe aber nirgendwo eine befriedigende Auslegung gefunden, ich habe aber eine eigene, wo ich denke, die könnte gut sein. Wenn ich den Text ernst nehme, heißt es, dass bis hierhin die Jünger Jesu noch am Verteilen waren. Von den 5000 heißt es, sie aßen und wurden satt, aber die Jünger selber haben noch nichts gegessen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass nachdem Jesus dann die Menschen entlassen hatte und die nach Hause gingen, dass Jesus ihnen den Tisch reich gedeckt hat. Die gehen nicht leer aus. Auch, glaube ich, als tiefe Lektion, auch wenn du dich einbringst für Jesus und in seinem Namen Dinge tust, das Wenige, was du hast, vermehrst in seinem Namen, Du denkst, es reicht nicht für dich selber. Du wirst die göttliche Erfahrung machen, dass du trotzdem Segen und einen tiefen Frieden dadurch erfährst, dass du am Ende mehr hast, als wenn du das Wenige, was du hättest, für dich behalten hättest. Denn Gott lässt sich nichts schenken. Wenn er dich in deinen Dienst nimmt und uns als Gemeinden, dann wird er uns immer reicher beschenken als das, was wir gegeben haben. Und nun komme ich zum Ende und ich möchte es jetzt ganz praktisch machen. Jeder von euch hat einen Fisch oder ein Brot auf dem Zettel und noch einen kleinen Stift. Ich habe leider keine besseren Kulis als die, die dort liegen. Und ich möchte jetzt noch ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, wie wir unsere 5 Brote und 2 Fische einbringen können. Und du sollst nicht deinen Namen draufschreiben, aber vielleicht gibt es eine Aufgabe oder irgendeine Situation, die dir gerade einfällt, reicht ein Stichwort, die dir gerade zu groß ist, dann schreib sie gerne mit einem Stichwort auf. Und auch wenn du merkst, Mensch, was kann ich mit einbringen in dieser Situation, dann lade ich dich auch ein, schreib das Wenige, was du hast, was du mit einbringen kannst, einfach drauf aus. Und gleich, wenn ich fertig bin, möchten wir das einsammeln. Und dann werde ich alles, was wir jetzt gemeinsam hier gesammelt haben, vor Jesus bringen und ihn bitten, mach etwas draus. Und meinen Predigtitel habe ich von dieser coolen Schürze, die habe ich vor kurzem im Internet gefunden und hat meine Frau mir die zum Geburtstag geschenkt. Die Schürze hier, 5 Brote und 2 Fische, mach was draus. Ich bin nämlich auch wirklich bei uns zu Hause der Koch und die Schürze sieht auch wirklich benutzt aus, weil ich die oft benutze. Und als kleines Andenken, dass das, was wir haben, dass wir es zu Jesus bringen und er etwas draus macht. Vielleicht sind einige von euch Eltern. Gott hat euch Kinder anvertraut. Und manchmal, ich habe selber auch 3 Kids und ich weiß, wie anstrengend das ist und wie erbärmlich und kläglich manchmal das eigene Vater- und Muttersein so sein kann, dass die Nerven oft blank liegen, dass ich oft nicht die Liebe und Wertschätzung vielleicht weitergebe, wie ich es tun sollte. Und trotzdem beruft, hat Jesus euch berufen, euch um eure Kinder zu kümmern. Und mach dir kein schlechtes Gewissen, sondern gib das, was du auch in der Kindererziehung an die Kinder weiterzugeben hast. Bring das mit ein, an Liebe, an Gebet, an kleinen Kuscheleinheiten, an Grenzen setzen und sag, Jesus, hier ist das Wenige, was ich einbringen kann. Ich bitte dich, mach was draus. Und alle, die vielleicht schon größere Kinder haben, werden hoffentlich von dieser Gnade Gottes erzählen können, Mensch, mehr als das, was wir mit unseren Kindern gemacht haben, sind wir dankbar, was Gott aus unseren Kindern gemacht hat. Der kümmert sich doch längst noch viel mehr um sie als wir. Vielleicht habt ihr Freunde oder Geschwister, und da knüpfe ich mal an Annette an, in der kommenden Woche oder Menschen, die ihr gerade betreut, die euch von ihren Nöten erzählen. Meine Ehe ist gerade am Bröckeln oder auseinandergebrochen. Mein Partner ist mir abgehauen. Eine ganz furchtbare Diagnose. Ich habe eine Krankheit, die vielleicht zum Tode führen kann, Krebs oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Menschen euch so etwas erzählen, ja, dann fühlen wir uns doch in der Regel erstmal total ohnmächtig. Und das ist ja auch so. Wir kriegen doch oft selber unsere eigenen Probleme nicht gebacken. Und dann soll ich noch mich um den anderen kümmern, wie soll das gehen? Aber Jesus fragt, was gebt ihr ihnen auch mit zu essen? Was kannst du mit einbringen? Und dann kann das sein, dass du vielleicht, wie der Petrus einmal zu dem Gelähmten sagst, ja, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus. Und dann ist hier mein Gebet. Darf ich für dich beten? Oder darf ich dir Psalm 23 lesen, wie die Annette das getan hat? Du hast dich an dem Tag gebrauchen lassen von Jesus. Gott hat dich gebraucht, um deinem Bruder vielleicht die größte und tiefste Stärkung, die er in diesem Moment brauchte, zu schenken. Du hast ihn an Gott gebunden. Gut, dass du es gemacht hast. Du hast dich gebrauchen lassen. Er wollte es nicht ohne dich tun. Du hast dich gebrauchen lassen. Du sagst, ich kann für dich beten oder ich kann dich unterstützen im Alltag. Bring das Wenige, was du hast, mit ein und gib's Jesus. Und er wird etwas draus machen. Lass aber das seine Sache sein, was er draus macht. Er wird die Leute satt machen, nicht du. Vielleicht bist du als Lehrerin, Lehrer oder Erzieherin oder auch im Pflegeberuf tätig, also menschenbezogene Berufe. Meine Frau ist auch Lehrerin, ich bin da an der Grundschule, ich bin also im Fachkräftemangel mittendrin. Ich kriege das immer mit. Jetzt hat gerade die Schule angefangen, dann habt ihr da 30 wunderbare Menschen vor euch, die aber wirklich echt oft durch den Wind sind. Wir haben viele Grundschullehrer bei uns in der Gemeinde. Die größte Not der Kinder heute ist neben dem, was sie durch Corona verpasst haben, kein soziales Einüben mehr, Frustrationstoleranz und so weiter, ist, dass die meisten Kinder sind emotional vernachlässigt. Die drehen durch, die laufen aus den Klassen, die hauen einfach ab. Die haben vielleicht die Spielzeuge voll und können 3 Stunden am Tag oder 6 Stunden Medienzeit machen. Das ist aber nicht das, was sie am Ende brauchen. Die sind emotional vernachlässigt und die Erzieher und Lehrer müssen es am Ende in der Schule ausbaden. Sie können es nicht. Und es sprengt ihnen oft den ganzen Unterricht. Und das ist für alle, die in diesen Berufen sind, furchtbar, weil sie permanent unter ihrem Niveau arbeiten müssen. So, und trotzdem habe ich mir gedacht, wie kann ich als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu damit umgehen? Dann sage ich, Herr, hier bin ich mit meinen begrenzten Ressourcen, mit meiner begrenzten Liebe, mit meiner begrenzten Geduld. Aber hier ist meine Unterrichtsvorbereitung. Hier ist meine Zuwendung zu dem Kind. Hier ist mein Gebet für die Kinder. Und das Wenige bringe ich ein. Und ich bitte dich, Jesus, mach was draus. Im Fitnessstudio, wo ich 2-mal die Woche bin, habe ich einen Altenpfleger, der mit mir dort ist, 50 Jahre, der sagte mir letztens, Ruben, ich liebe meinen Job als Altenpfleger, aber du kannst dir nicht vorstellen, was gerade abgeht. Wir haben so einen Krankenstand auf der Arbeit, wir müssen sogar teilweise gerade in der Küche noch mit aushelfen. Und er jammerte und sagte zu Recht, boah, ich möchte mich so gern den älteren Menschen zuwenden, die sie sind das wert, aber ich habe schlicht und einfach nicht die Zeit dafür. Und da habe ich gesagt, wie vielen von uns geht es so, dass wir manchmal mit den normalen Aufgaben des Lebens kommen wir nicht weiter. So, und trotzdem möchte ich dich ermutigen, von Jesus her nicht in der Überforderung stecken zu bleiben, sondern zu sagen, Herr, hier ist mein Gebet, hier sind die 3 Minuten, die ich für die Person habe. In deiner Kraft möchte ich das Wenige, was ich habe, ich möchte es dir geben und du wirst es vermehren. Auch wenn ihr an Gemeinde denkt, ihr habt, glaube ich, 3 Personen oder der neue Leitungskreis, 3 Personen, habe ich jetzt im Gemeindebrief gelesen. So. Und ich kenne das ja selber auch von den Personen, die bei uns im Leitungskreis sind. Wie oft denkt man, oh Mann, jetzt sind wir hier 3 Männer und Frauen. Wie sollen wir denn diese große Gemeinde führen? Auch Leitungskreisaufgaben sind oftmals kann man sich überfordert fühlen. Und trotzdem beruft Jesus Männer und Frauen und sagen, ja, was könnt ihr mit einbringen? Und dann möchte ich euch ermutigen, bringt doch das mit ein, was ihr habt. Auch wenn jetzt Mona und Ben anfangen, auch sie sind begrenzt. Die sind keine Messiasse, zumindest meine Erfahrung. So, müssen sie auch nicht sein. Überfordert sie nicht, sie werden euch nicht überfordern, sondern bringt gemeinsam das, was Gott euch anvertraut hat, ein für die Menschen hier in Oberhausen und er wird es machen. Ich habe gelesen, ihr plant ein Weihnachtsstück hier an Weihnachten für die Kids. So, da werden auch Leute gesucht, die irgendwie mitmachen, hier ein bisschen Lieder einüben, Bühne, sich um die Kids kümmern. Was eine tolle Erfahrung. Überlegt, ob das euer Part sein könnte, zu sagen, hey, da bringe ich mich ein bisschen mit meiner Zeit ein, um den Kindern und auch der Gemeinde nochmal eine tiefere Erfahrung auch von Advent und Weihnachten zu bringen, weil sie selber etwas mit aufführen werden. Macht das doch. Vorhin bei den Ansagen, Gebetstreffen Zoom. Wer ist im Gebetstreffen dabei hier von euch? So, 2 Leute, wunderbar. Jetzt könnte man von außen denken, boah, warum macht ihr das denn noch? 2 Leute im Gebet, es kommt, ist ja so wenig. Lasst es doch sein, oder? Eben nein. Wen Gott dazu beruft, macht es. Und sei es noch so klein. Ihr bringt dort Jesus die Gemeinde. Und wer weiß, ob der ganze Segen, den ihr als Gemeinde erfahrt, dass Gott diese Gebete alle mitgebraucht hat. Gott möchte dich als Beterin, als Beterin mit in seinem Werk haben. Er wird am Ende die Welt vollenden, aber er möchte deine Töne auf dem Klavier, die möchte er mit dabei haben. Er wird es tun. Und zum Schluss noch, auch das, was ich vorhin über die Klimakrise gesagt habe. Selbstverständlich sind wir als Menschen berufen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist Schöpfungsauftrag an jeden Menschen, auch an Christen. Und da gibt jeder sein Bestes. Ich erlebe nur unsere Zeit, in der wir leben, auch in Bezug auf die Klimakrise und wie die gelöst wird, als sowas von unentspannt. Warum? Weil viele Menschen, auch Klimaaktivisten, nicht mehr diesen Hoffnungshorizont haben, den die Christen haben, dass wir sagen, Gott selber wird durch Jesus Christus am Ende sein Reich und seinen neuen Himmel und seine neue Erde, er wird das am Ende vollenden, was er angefangen hat. Was für eine tolle Hoffnung. Wir wissen, Gott wird diese Erde erneuern. Halleluja. Das heißt nicht, dass wir untätig sind, sondern wir bringen unsere kleine Verhaltensänderung und alles, wir bringen es mit ein. Aber Gott wird es vollenden. Menschen, die diesen Horizont nicht haben, müssen es am Ende selber vollbringen. Und diesen permanenten Druck und dann der Moralismus und das Fertigmachen gegenseitig, der entspringt halt leider auch daraus, dass man Gott nicht mehr hat, dass man keinen Hirten mehr hat. Und darum leben wir in einer so unentspannten Zeit. Und wie schön ist es, wenn Kirchen und Gemeinden wieder leuchten würden, wenn sie diesen Gott verkünden, der Himmel und Erde transformieren, erneuern wird und wir mit dabei sein dürfen. Das ist ein schönes Leben. Paulus sagt am Ende, damit schließe ich, Nichts, was ihr tut, damit hat er einmal eine Gemeinde ermutigt, nichts von dem, was ihr tut für Jesus, ist vergeblich. Wir sehen vielleicht nicht immer die Früchte, aber nichts, was du für ihn einbringst, ist umsonst. Der Herr Jesus weiß es und deswegen lade ich dich ein, bring es zu Jesus. Ihr dürft nun, wir haben die Annette geht rum und die, wo ist noch meine zweite Helferin, hier vorne mit den Körben. Bitte bringt einfach mal das, was ihr aufgeschrieben habt, hier zu mir nach vorne. Und dann möchte ich das gerne mit vor und zu Jesus bringen und ihn bitten, dass er etwas Großes daraus macht. Vielen Dank dir. So. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir ganz bewusst das, was wir haben, vor Jesus Christus bringen. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass du vor 2000 Jahren Menschen in Israel satt gemacht hast, innerlich und auch äußerlich. Wir danken dir, dass viele von uns das auch hier schon erfahren durften. Danke, dass auch ich das immer wieder erfahren darf. Und es gibt so viele Situationen im Alltag und im Leben, Herr, die uns überfordern, Aufgaben, die uns zu groß sind. Und dennoch erachtest du uns für würdig, dass du fragst, Herr, was kannst du mit einbringen? Geht und seht nach. Und so bringen wir dir, Herr Jesus, das, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben. Danke, dass wir Eltern sein dürfen. Wir bringen dir unsere Kinder, wir geben dir unsere Liebe und Geduld und auch unsere Grenzen und wir bitten dich, mach was draus. Wir geben dir dieses Gemeindeleben, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Gottesdienste, die wir gestalten, das Kleine, was wir mit einbringen, an Kaffeekochen, an liebevollen Begegnungen, an Gebeten. Und wir bitten dich, mach was draus. Und danke, dass wir immer wieder erfahren dürfen, auch an jedem Sonntag neu, dass du selbst hier bist und mit uns und durch uns und auch oft trotz uns die Menschen satt machst und wir selber auch satt nach Hause gehen dürfen. Du kennst die Freundschaften und Beziehungen, die uns in der kommenden Woche erwarten, die manche Not auch von Menschen, wo wir uns ohnmächtig fühlen. Aber wir geben dir unsere Gebete, unser offenes Ohr für die Menschen. Gebrauche du uns als deine Hände und Füße, um den Menschen Gutes zu tun. Jesus, mach etwas draus. Und wir danken dir, dass wir auch Teil der ganzen Menschheit sind und auch, dass du uns anvertraut hast, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, damit noch viele Generationen nach uns dich auch den wunderbaren Schöpfergott loben und preisen können und dich anbeten und auch dich durch die Schöpfung finden. Und Herr, so bringen wir dir auch das Kleine, was wir beisteuern können, damit diese Schöpfung erhalten wird und bewahrt bleibt und bitten dich, mach was draus. Danke, dass du ein guter Herr bist, dass du der gute Hirte bist und selber wieder zu frischen Wiesen führst und andere Menschen auch satt machen wirst, uns selbst und andere. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Gleich am Ausgang.